Randwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der die Neugier entfacht. Von ProWissen Potsdam mit Forschenden aus Brandenburg. Neugierig, direkt und mittendrin.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Brandwissen. In Adventszeit begegnen uns überall Engel. Auf Karten, in Liedern und in Weihnachtsgeschichten. Aber warum eigentlich? Das frage ich heute Professor Dr. Johann E. Hafner von dem Institut für jüdische Studien und Religionswissenschaften. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung. Gerne.
Ich habe mal so eine Frage. Da wir jetzt Engel überall sehen, denken Sie, dass es Engel wirklich gibt, wenn es Sie jetzt so ein Kind fragen würde?
Das ist immer die erste Frage, ob es Engel gibt oder nicht. Und in der Christentumsgeschichte war es immer für die Leute ja über Jahrtausende ganz klar, dass es Engel gibt. Mhm. Nur gibt es die anders wie diesen Stuhl oder diesen Tisch, die also feste Gegenstände sind, sondern sie sind sowas wie durchsichtige, unsichtbare, unbeschreibbare Wesen. Also die Weise, wie es sie gibt, war immer anders gedacht als die Gegenstände, die klar existieren. Und darum hat man gesagt, die Engelwelt ist etwas Subtiles, so heißt es dann auf Lateinisch, das aus einer anderen Materie besteht, das vielleicht nur aus Gedanken besteht. Und daher sind sie in einer anderen Weise zugegen, als du jetzt mit mir oder der Tisch oder sonst irgendein Gerät.
Sie haben ja jetzt persönlich das Christentum erwähnt. Gibt es denn noch andere Religionen, in der Engel überhaupt eine Rolle spielen?
Also vor allem in den Religionen, in denen es einen hohen einheitlichen Gott gibt, der hat dann als Mittlerwesen unter sich Engel. Im Hinduismus gibt es auch Mittlerwesen, aber die werden dort nicht Engel bezeichnet, auch im Buddhismus nicht, obwohl sie oft dargestellt werden wie die europäischen Engel, nämlich als Kinder oder Menschen mit Flügeln. Aber ganz wichtig sind Engel im Judentum, im Islam und im Christentum, weil dort kommen sie häufig vor in den Heiligen Schriften. Die Heiligen Schriften der Juden ist der Talmud und die hebräische Bibel. Bei den Christen ist es das Alte und das Neue Testament. Auch dort kommen mehrfach Engel vor. Und bei den Muslimen ist es der Koran und die Hadithe, also die Worte des Propheten. Und dort kommen zuhauf Engel vor.
Okay. Sie haben auch erwähnt, dass die meisten Engel jetzt auch anders dargestellt werden, also auch über die Darstellung der Engel, dass die je nach Religion auch anders sein können.
Ja, da gibt es verschiedene Traditionen. Also der Anfang der Engelsdarstellungen in den ältesten Texten, da ist er einfach fast unbeschrieben, wird nur gesagt, da kommt der Bote, also ein Nachrichtenübermittler, der sieht dann aus wie ein Mensch, den kennt man gar nicht weg von einem normalen Menschen. Das ist der Malak oder Angelus, so hat man den genannt. Dann gibt es eine andere Darstellung, das sind dann die Engel, die dann im Himmel vorgestellt werden, die den Gottesthron umgeben. Das findet man im Islam und im Judentum ganz stark, dass Gott auf dem Thron sitzt oder in einem himmlischen Tempel oder in einem himmlischen Palast. Und der ist umgeben von so Wächterwesen. Die sind aber ganz anders gezeichnet oder beschrieben in den heiligen Texten.
Also es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen den
Darstellungen. Riesige Unterschiede. Ihr würdet jetzt heute sagen, die im Himmel oben am Thron Gottes, die sehen aus wie Monster. Die haben Löwenköpfe, Adlerköpfe, ein Menschengesicht, oft vier Gesichter. Dann haben sie zwei Paar Flügel oder vier Paar Flügel. Es gibt auch einen tausendflügeligen Engel, die dann beschrieben werden. Also so Wesen, die man zusammensetzt aus allen anderen Machttieren, und die werden dann Cheruben genannt oder Seraphen genannt oder Throne genannt oder Herrschaften genannt. Also denen gibt man verschiedene Namen. Die sind aber unterschieden von dem, was wir im Weihnachtsmarkt finden. Im Weihnachtsmarkt haben wir meistens den braven, fast ein bisschen kitschigen Engel im Nachthemd mit zwei Flügeln dran, und dann schaut er aus wie ein junges Mädchen oder ein junger Bub oder wie ein Baby sogar. Also es ist die ganz sanfte Form. Die Anfangsform ist eine richtig krasse, monströse Form.
Woran liegt denn das eigentlich, dass die Darstellungen so unterschiedlich sind? Also wenn ich jetzt vorbeilaufe an einem Schaufenster und ich Weihnachtskarten sehe der Adventszeit, dann sind da, wie Sie auch schon beschrieben haben, Mädchen in kleinen Kleidern mit Röcken und Rüschen dran, mit einer Harfe in der Hand, die mit zwei Flügeln, die weiß sind, herumfliegen. Woran liegt das denn?
Ja, weil man den Leuten im Schaufenster will man natürlich Kunden anlocken, da will man sie nicht mit krassen Monsterbildern schockieren. Da will man natürlich ein sanftes Geschöpf, das irgendwie ganz süß und lieblich ist. Und unser Weihnachtsfest ist ja auch ein süßes Fest des Jahresendes, wo die Familien zusammenkommt, wo es gut riecht, wo man sich wohlfühlen soll und nicht jetzt hat die Botschaft, dass ein armes Kind in einer Ecke in irgendeinem Stall unter Schreien geboren wird. So könnte man es ja auch darstellen. Aber wir sind hier in unserer Weihnachtskultur, vor allem in Europa, ist es sehr versüßlicht, sagen wir es mal so. Und deshalb sind auch die Engel süßlich. In der Weihnachtsgeschichte selber kommen zwei verschiedene Engeltypen vor. Das eine ist der zu den Hirten spricht. Das ist dieser erstgenannte Angelus, der Engel des Herrn. Und dann kommt noch ein Chor der Engel. Du hast es eben gerade genannt, dass die mit dem Harfe dargestellt wird. Und manchmal haben sie auch eine Posaune oder Trompete oder sonst oder Violine und so. Und die sind dann, das ist sogenannte Sebaot oder das Engelheer oder Himmelsheer. Das ist eine Darstellung, die hängt ein bisschen zusammen mit dem, dass Leute früher dachten, die Sterne, die oben am Himmel vorbeiziehen, also heute würde man sagen die Milchstraße, die sind von Weitem lauter Engels-Sternenwesen, so vermischt ein bisschen. Ja. Und die stehen alle unter dem Befehl Gottes und die kreisen immer um die Erde herum. Und durch das Kreisen machen sie eine große Harmonie aus, die so tief ist, dass man sie nicht hören. Das war die Vorstellung der Himmelsmusik. Und ein bisschen ist es noch da, wenn du einen Engel siehst, der eine Trompete hat. Das ist sozusagen der späte Nachfahre von diesem Himmelsheer, das musiziert.
Also diese kindlichere Form oder dieses Verschönern oder versüßlichen, also dass da natürlich jetzt nicht das so beschrieben wird, wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu lang für eine Weihnachtskarte, da das jetzt auch so zu beschreiben oder hat uns auch vielleicht nicht so doll mit der Weihnachtszeit in Verbindung gebracht. Wir haben jetzt ganz über die christliche Darstellung von Engeln gesprochen. Wie sieht es denn in anderen Glaubensrichtungen aus? Gibt es da unterschiedliche Darstellungen? Hat das was mit der Religion zu tun?
Ja, das hat natürlich was mit der Religion zu tun und auch mit dem Land, in dem eine Religion ausgeübt wird, ob es der Nahe Osten ist oder Afrika oder Indien oder Mitteleuropa. Und für die Muslime, von denen wir 4 oder 5 Millionen Mitbürger haben und die ihren Glauben oft sehr ernst nehmen und täglich beten, zu denen gehört das ins Glaubensbekenntnis, dass sie an Gott glauben, an die Auferstehung, an den Propheten und an Engel. Bei den Christen stehen die Engel nicht im Credo, also im Glaubensbekenntnis, aber bei den Muslimen. Da gehört es sozusagen zu den Glaubensnotwendigkeiten. Und ein paar von den Engeln sind auch uns bekannt. Einer heißt zum Beispiel Dschibril. Das ist der den Koran an Mohammed diktiert haben soll. So ist die Legende von der Offenbarung oder der Herabsendung des Koran, dass Mohammed ihn auf Arabisch gehört hat von diesem Wesen Dschibril und er heißt bei uns Gabriel. Man hört ein bisschen den Zusammenhang zwischen Dschibril und Gabriel. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Engeln, vor allem beim Tod spielen die eine Rolle, dass ein Muslim, eine Muslimin ganz überzeugt ist, wenn ich sterbe, werde ich kurz danach sofort von zwei Engeln interviewt, von zwei Überleitungsengeln, ob ich den Glauben an den Propheten und an Gott wirklich habe oder ob der bloß mir angeklebt ist. Also es ist so ein kleines Kreuzverhör wird dann noch im Grabe stattfinden, bevor die Auferstehung stattfindet. Und dann höre ich auch schon wieder auf, es gibt einen Bereich, der in der Volksfrömmigkeit von Muslimen ganz ausgebreitet ist, das sind die Dschinne. Manche kennen das von Aladdin und die Wunderlampe, so die Genies und so. Das sind Geister, die umgeben den Menschen wie unsichtbare Vogel- oder Tierart. Das sind aber keine Engel. Oft wird das verwechselt. Die Dschinnis sind eine andere Art von geistigen Wesen, die auch an Gott glauben können oder nicht. Da gibt es gute und böse Dschinnis. Es ist sozusagen eine parallele Menschheit, bloß sind es keine Menschen. Die sind aber klar zu unterscheiden von den Geistern. Das wollte ich nur sagen, dass man die nicht immer durcheinander bringt.
Ich bin ja ehrlich, wir reden hier gerade zwar über ein sehr ernstes Thema, aber mein Kopf ist noch daran hängen geblieben, wie zwei Engel da sitzen und den im Grab liegenden Menschen interviewen. Ja. Das ist ein wichtiger, einschneidender Moment gerade gewesen in dem Gespräch, für mich persönlich.
Nein. Ja, alles da gut. Werden wir alle mal hinkommen und schauen, ob die muslimischen Engel dort sitzen oder christliche Engel oder vielleicht sind es dann doch dieselben.
Ja, oder ob wir überhaupt bei unserer Religion bleiben. Hm. Wie ist denn das jetzt so? Die viele Kinder haben da ja so kleine Figürchen in ihrem Zimmer zu stehen oder in Haushalten so kleine Engelsfiguren. Spielen die denn überhaupt doch eine religiöse Bedeutung, wenn die gefühlt jeder in der Weihnachtszeit bei sich zu stehen hat?
Also viele haben so eine Engelsfigur als Dekor oder als Schmuck, dass man sagt, ich hänge mir den um den Hals oder ich habe eine schöne Karte von jemand gekriegt und die schaut schön aus, dann stelle ich es irgendwie auf den Tisch oder aufs Klavier oder ins Fenster. Also das sind dann eher Engel, die man als Produkte von einem Künstler oder aus einer anderen Epoche. Das heißt nicht, dass jemand an Engel glaubt, sondern dass er das einfach schön findet. Es gibt ein paar Prozent der Leute in Deutschland, die tatsächlich glauben, sie können mit Engeln direkt reden, dass sie direkt Kontakt aufnehmen und in einer Sitzung durch Meditation dann in ein Gespräch kommen mit ihrem persönlichen Schutzengel. Da sind manche Menschen davon überzeugt. Andere sagen, es gibt Engel, aber sie sind für meinen Glauben nicht wichtig. Das ist eins. Mhm. Und die nächste sagen, es ist überhaupt nicht wichtig, es ist nur bloß ein Dekor oder eine Schmuckvariante für mein Zuhause.
Ja, also das gibt solche und solche Leute. Ich habe ganz viele Leute auch schon getroffen, um ehrlich zu sein, die auch sagen, ich spüre meinen Schutzengel. Und genau das wollte ich jetzt mal aufgreifen. Wie sieht denn die Wissenschaft solche Erlebnisse, dass Leute sagen, oh, ich glaube, da hält jemand die Hand über mich, da beschützt mich gerade ein Engel?
Das ist für Wissenschaftler schwer, das zu erforschen, weil man kann Erlebnisse und Visionen und Erfahrungen nicht beobachten. Die machen halt Leute. Ich kann Leute fragen, hast du diese Überzeugung oder hast du diese Erfahrung mal gemacht? Und dann sagen die in einem Interview oder bei einer soziologischen Erhebung, ja, ich habe schon mal einen Engel gesehen. Und dann muss ich als Wissenschaftler das dem natürlich glauben und nicht sagen, naja, da hat er vielleicht einen über Durst getrunken oder hat er irgendwie Psychose oder irgendeine Einbildung oder sonst was. Also es gibt, das muss man ernst nehmen, Leute, die davon überzeugt sind, ihnen ist schon mal überirdisches Wesen begegnet. Und noch viel mehr sind überzeugt, dass es etwas mit ihren Toten zu tun hat. Also dass die Oma irgendwie in einer Engelsgestalt noch anwesend ist oder dass wir selber mal zu einem Engel werden. Das ja. ist eine häufige Vorstellung, dass wir also auch dann, wenn wir dieses Leben verlassen, in einer angelischen, so ist das Adjektiv, also in einer engelgleichen Form dann weiterleben werden. Das sind sehr viele Leute in Deutschland überzeugt, das sind etwa 40%, die vielleicht gar nicht an Gott glauben, aber dafür glauben, es gibt angelische Wesen, englische oder engelgleiche Wesen, oder sie existieren mal weiter in dieser engelgleichen Form.
Kann man sagen, das ist so eine eigene Glaubensrichtung? Also ich sage dazu, Religion wäre übertrieben, aber ein eigenes Glaubensspektrum, wie so eine eigene Religion, ja. wo man sagt, ich glaube an Gott, dass man sagt, ich glaube an Engel. Kann man das vergleichen überhaupt?
Ja, also es gibt Leute, die würden sagen, also Gott sagt mir nicht so viel und Christus oder Mohammed oder andere sehr klar greifbare Glaubensmotive. Und dafür eher in dieses eher weite, freiere Feld der Engel reingreifen. Das ist auch das Schöne sozusagen bei den Engelsvorstellungen, die sind nicht so stark festgelegt wie jetzt die Gottesvorstellung. Da gibt es ganz klare Dogmen wie, dass Gott muss eins sein, er muss barmherzig sein, er muss gerecht sein, er ist der Schöpfer, er muss am Ende der Tage wiederkommen und so. Bei den Engeln ist alles noch wenig definiert und es war immer so in der Geschichte. Engel waren immer auch ein bisschen eine Spielwiese der religiösen Fantasie und das macht sie natürlich attraktiv, dass man sich auch seinen eigenen Engel basteln kann. Das ist aber gleichzeitig auch ein bisschen die Gefahr, jeder bastelt sich seine Engelvorstellungen sozusagen. Ja. Das, was mir gefällt, das tue ich nochmal verdoppeln. Dann ist es eigentlich nur eine Verlängerung dessen, was mir ohnehin wohltut. Dann fehlt natürlich das, was zur Religion auch gehört, dass etwas ist, das mich leitet, das mich also lenkt von außen her und nicht nur, was meine Bedürfnisse verdoppelt.
Das heißt, die Gefahr dabei ist aber trotzdem, dass man das Eigentliche aus den Augen verliert und so ein bisschen sagt, ich baue mir selber das, so wie es mir gefällt und sage dann aber, ja, das war der Engel, der mich geleitet hat. Also dieses nicht abwägen können, was heißt jetzt tatsächlich Bedürfnis des Menschen? Mhm. Was heißt der Engel, der zu mir spricht?
Genau, das ist, wird dann, je privater ein Engel vorgestellt wird, desto stärker besteht die Gefahr, es ist einfach Verdoppelung meiner Wünsche. Und das will man ja auch als religiöser Mensch nicht. Ich will ja, dass ich auch Weisung bekomme. Und die Engel in der, im Koran, in der Bibel und im Alten und Neuen Testament, die haben eine klare Weisung. Meistens ist die Weisung, fürchte dich nicht. Immer wenn ein Engel auftaucht in diesen Geschichten, dann schreien die zunächst, Hilfe, da kommt irgendein Gespenst oder Geist oder was. Also natürlich ist ein Mensch dann überrascht. Und die erste Weisung ist immer, me phobou auf Griechisch oder fürchte dich nicht. Und das finde ich eine sehr wichtige Botschaft, weil heute die Leute in einer Tour jammern, was alles schlimmer wird und Kriminalität und Migration und Klima und Trump. Und man hört ja fast nur Klagen über den Zustand der Welt. Ja. Und manche sagen, ich kann nicht mal mehr einen Fernseher anmachen, weil ich Angst kriege vor diesen ganzen Nachrichten, die immer negativer werden. Und dort eine Botschaft zu hören, dass jemand sagt, nee, du brauchst dich nicht fürchten, es gibt eine zweite Welt, in der ist es ganz anders. Und in die werden wir alle irgendwann mal münden. Das ist eine wichtige Botschaft, die Engel dann auch heute sagen könnten.
Genau. Da haben Sie jetzt mal direkt meine nächste Frage mit beantwortet. Was Engel denn jetzt in unsere Welt tragen können? Das heißt auch Verbesserung, auch dass wenn man denkt, oh, die Welt ist gerade für mich unglaublich wirr und gruselig und oh, mir gefällt das alles nicht. Da können sie auch uns einen Lichtblick quasi geben auf etwas, dass vielleicht das auch etwas nachher gut werden kann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja, die Vorstellung, dass es eine andere Welt gibt, in der Engelwesen oder geistige Wesen leben, die jenseits unserer Raumzeit existiert. Also überhaupt die Vorstellung einer zweiten Welt, in der auch intelligente Wesen leben, das ist die alte Vorstellung der Engelwelt, die hilft uns auch zu akzeptieren, vielleicht ist unsere Welt gar nicht die einzige. Mhm. Vielleicht gibt es mehrere Welten, später oder gleichzeitig in anderen Dimensionen. Und wir müssen uns gar nicht mehr so wichtig nehmen, als ob es immer auf uns ankommt, als ob alles, was ich jetzt mache, total wichtig sei. Also, dass wir uns selbst und unsere Welt nicht so wahnsinnig ernst nehmen müssen, ist eine Leistung, finde ich, oder Resultat der Vorstellung, ach, vielleicht ist diese Welt gar nicht die beste, aber es gibt eine sehr viel hellere, lichtere, angenehmere Welt, in der es gerecht zugeht, in der niemand leidet, in der Leute einander verstehen. Engel waren immer so das Mittel des direkten Verstehens, ohne sich anzulügen, ohne sich was vorzumachen, weil Engel direkt sprechen und nicht etwas vorgeben zu sein. Und das ist meines Erachtens ein schöner, entlastender Gedanke, ja, zu sagen, okay, diese Welt ist nicht perfekt, aber ich weiß, es gibt irgendwo eine Welt, in der ist es gut.
Ja, ich glaube, das kann auch sehr beruhigend sein für viele Menschen, die auch gerade einfach aufgewühlt sind, dass sie auch mal sagen können, okay, in einer Welt kann es gut sein und auch einmal durchatmen können.
Genau.
Jetzt mal so eine persönlichere Frage. Was fasziniert Sie persönlich denn überhaupt an Engeln? Sie haben ganz viele Aspekte schon genannt, die es an Engeln gibt oder die sie ausmachen. Gibt es denn einen persönlichen Aspekt, der Sie, wie Sie jetzt beispielsweise sagen, dass viele Menschen dann hoffnungsvoll sind? Haben Sie da auch einen gewissen Aspekt, der Sie irgendwie glücklich macht oder froh macht?
Als Wissenschaftler gesprochen, ich bin ja Professor für Religionswissenschaft, ist es für mich faszinierend zu sehen, dass Engel in so vielen Formen, in so vielen Religionen vorkommen und die Religionen diese Vorstellung einander ausleihen und sie dann verändern. Mhm. Zum Beispiel gibt es die Engel in der griechisch-römischen Religion, das war Victoria hieß die, oder die Nike, das war so eine Siegesgöttin, oder Hermes, der auch so hin und her fliegt zwischen den Göttern und den Menschen. Und diese Vorstellung wird dann von den Christen übernommen. Und von den Christen übernehmen es dann die Muslime wieder. Also es ist so ein Wandermotiv, das uns alle ein bisschen verbindet. Das ist das eine, was mir an diesem Engelsmotiv und an dieser Vorstellung von Engeln sehr gut gefällt und das ich gerne erforsche, auch in den verschiedenen Texten und in verschiedenen Jahrhunderten. Und persönlich ist für mich, kann ich sagen, mein erster religiöse Anschaffung war, ich habe da auch so einen kleinen Engel mitgebracht.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Als ich 5 Jahre alt war, habe ich in einem Dorf in Bayern gelebt und da gab es einen Kirchenmaler, einen Restaurator, der Herr Probst hieß der. Das war der Vater von meinem besten Freund. Die haben nicht viel Geld verdient, weil anscheinend hat der Kirchenmaler nicht sonderlich verdient. Und ich habe dem seine kleinen Puttos heißen die. Das sind so Babyköpfe, das siehst du ja hier, mit so mit 2 kleinen goldenen Flügeln dran. Und ich habe hab die immer also bewundert, weil die sind dann in die Kirche dann irgendwo reingeklebt worden, die dann da wie Tauben dann sozusagen in den Gewölben dann sich da tummeln. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ob ich die eigentlich kaufen kann. Und da war ich 5 Jahre, da war ich so noch lange nicht in der Schule, aber das ist eine meiner ersten Erinnerungen. Und dann sagt er, ja, dann sage ich, ja, was kostet denn das? Sagt er, 90 Pfennig. Gut, dann bin ich nach Hause und habe dann, also damals gab es eben noch Pfennig, und habe dann also meine Mutter gefragt, ob ich eine Mark haben kann, dass der mir dann rausgeben kann. Und habe dann für 90 Pfennig diesen Putto gekauft. Und das ist mein Lebensbegleiter geworden. Der hängt jetzt sogar in meinem Büro.
Kann man auch sagen, das ist Ihr persönlicher Schutzengel?
Ja,
oder
ja,
ist das eher so eine Herzenssache, dass Sie einfach sagen, ich freue mich jetzt, dass ich den habe?
Das ist mein biografischer Begleiter, ja, das ist mein Schutzengel. Der guckt da immer von der Wand, mein Büro ist im Neuen Palais, da guckt er immer auf meinen Schreibtisch. Und das ist so mein, wie soll ich sagen, die Linie, die sich durch mein Leben zieht, den muss ich nicht so ganz ernst nehmen, weil das ja auch ein kleiner Lausbub ist, der da dort hängt. Und wir haben also so ein ironisches Verhältnis zueinander und trotzdem ist es mein Kontakt zu einer anderen, höheren Welt.
Für alle Hörerinnen und Hörer und alle außerhalb und dazwischen, die das jetzt mal nicht vor sich haben. Man kann sich das so vorstellen, es ist so ein kleines Engelsköpfchen mit braunen Haaren und goldenen Flügeln, ganz anders dargestellt, als wir das beispielsweise heute auch sehen. Mal noch eine Frage, das ist mir noch mal aufgefallen bei unserem Gespräch. Sie haben so einen interessanten Akzent. Können Sie mir mal verraten, woher der kommt?
Ja, ich habe mir schon viel Mühe gegeben, den zu verbergen, aber jetzt habe ich es aufgegeben. Ich komme zwischen München und Augsburg. Das ist Bayerisch-Schwaben und dort spricht man richtig breiten Akzent. Also das, was ich jetzt hier spreche, ist ja schon...
Ich kenne Plattdeutsch von meiner Mutter, also das ist kein Problem.
Und zu Hause, wenn ich dann länger telefoniere, dann klinge ich ganz anders. Bei uns sagt man nicht 1, 2, 3, sondern 1, 2, 3. Also das ist sehr breit, aber ist eine gemütliche Gegend.
Ich glaube, das macht sich schön zum Sprechen. Ich finde, es kann auch manchmal entspannter sein, wenn man da auch so ein bisschen lockerer reden kann. So... Ich persönlich, meine Mutter ist Ossi, also kommt aus dem Osten. Ist eigentlich ganz witzig, wenn man sich unterhält oder so und mal bei der Verwandtschaft dann ist. Und dann merkt man auch gleich so einen Unterschied. Sagt man uns, zwei, drei oder so. Oder da kommen einige Redewendungen.
Und es ist gut, wenn man zweisprachig bleibt, wenn man Hochdeutsch kann und den eigenen Dialekt. Das fände ich gut, dann kann man auch wechseln.
Hiermit würde ich auch unser schönes Gespräch beenden über die schöne Weihnachtszeit.
Ja.
Alle dazwischen außerhalb wünsche ich eine tolle Adventszeit mit ein bisschen Engelszauber hoffentlich auch, wie wir ihn gerade erleben durften. Vielen Dank für das spannende Gespräch und eine wunderbare Adventszeit Ihnen auch noch.
Danke, dir auch. Danke für die Einladung. Es war nett mit dir.
Das war Brandwissen. Junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der eure Neugier entfacht. Produziert von ProWissen Potsdam in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, den wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Hochschulen. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bleibt neugierig.